Nochmal die Frage jetzt. Was ist dir heilig? Wenn wir uns darüber Gedanken machen, was uns heilig ist, setzt das erstmal die Frage voraus, was ist überhaupt heilig? Was bedeutet heilig? Und das ist nicht so einfach, weil der Begriff heilig in unserer heutigen Gesellschaft fast gar nicht mehr gebraucht wird. Es gibt manchmal gebrauchen wir, wenn wir, und das trifft so ein bisschen den Gedanken von heilig, wenn wir davon sprechen, dass uns zum Beispiel etwas sehr wichtig ist und das wir besonders schützen wollen. Wir sagen dann zum Beispiel, mein Feierabend, der ist mir heilig. Das heißt, wenn ich Feierabend habe, mein Bier trinke und meinen Tatort gucke, darf mich keiner stören. Oder wir sagen, meine Familie ist mir heilig. Da darf keiner ran, da darf keiner meine Kinder antasten, das ist mir heilig. In der Bibel finden wir den Begriff heilig sehr häufig. Zum einen wird gesagt oder wird er gebraucht dafür, dass gesagt wird, dass Gott selbst heilig ist. Aber nicht nur Gott selbst ist heilig, sondern Gott macht Dinge heilig. Dinge, und er macht sogar Menschen heilig. Und das heißt, sie werden für Gott dann unantastbar. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter. Er fordert sogar uns dazu auf und sagt, und das finden wir zum Beispiel in 3. Mose 19, der sagt er, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott ist also heilig. Menschen und Dinge kann Gott heilig machen. Und Gott fordert uns auf, auch heilig zu leben. Und genau um diese Heiligkeit dreht sich alles im Kapitel 5. In Kapitel 1 bis 4 war das noch so gewesen, das war die Zeit, die die Herrschaft des König Nebukadnezars beschreibt. Das waren 43 Jahre. Und das war fast die gesamte Zeit, war Daniel in der Zeit ein hoch angesehener Berater des Königs. Und dann stirbt der König Nebukadnezar. Im letzten Kapitel 4 hat er noch gelebt. Und er stirbt dann. Das war 562 vor Christus. Und dann folgen nach dem Tod Nebukadnezar folgen 23 Jahre, die einen zunehmenden Verfall dieses Weltreiches zeigt. Dieses Reich war diese Zeit war durch Intrigen und Morde gekennzeichnet. Nur ein Beispiel davon, in diesen kurzen 23 Jahren wurden zwei Könige, die ernannt waren und eine kurze Zeit gelebt haben, ermordet worden. Und dann am Ende dieser 23 Jahre kommt der Enkel, das ist nicht ganz richtig, das ist nicht der Vater, der Sohn von Nebukadnezar gewesen, sondern der Enkel. Dazwischen hat noch der Sohn von Nebukadnezar geherrscht und so weiter. Aber es kommt dann am Schluss dieser 23 Jahre, kommt der Enkel, und das war der Belsasar, an die Macht. Und Daniel, der ist mittlerweile 81 Jahre. Aber er spielt jetzt keine große Rolle mehr am Königshof. Wie kam es eigentlich zu dem Verfall von Babylon? Das liegt daran, dass dieses Reich immer weiter, denn an diesen 23 Jahren, den Daniel immer weiter rausgebracht hat. Es hat dadurch auch das Reden Gottes durch Daniel an die Könige gefehlt. Und der Höhepunkt dieser Gottlosigkeit, es steigert sich immer mehr, ist eigentlich in dieser Regierungszeit von Belsasar. Und das kommt an zu dem Höhepunkt dieser Gottlosigkeit. Und das ist das, dass der König ein Fest ausrichtet, von dem wir gehört haben. Ein Fest, wo er 1000 führende Persönlichkeiten aus dem babylonischen Reich kommen lässt und mit denen dann mit einem üppigen Essen und mit viel Wein ordentlich feiert. Und die Dekadenz und die Überheblichkeit und die Selbstüberschätzung dieses König Belsasar kommt da besonders, tritt das zusammen, dass er überhaupt dieses Fest feiert. Denn eigentlich hätte er es nicht feiern können. Denn vor seinem Stadttor lagern die persischen Truppen unter den König Kyros und die sind knapp davor, in diese Stadt einzufallen. Aber Belsasar, der ist sich ziemlich sicher und sagt, die können mich niemals besiegen. Und er hat dann noch seine Berater, die Experten, die sagen, Belsasar, die Stadt ist sicher, kann überhaupt nichts passieren. Und es ist, wenn man das hört, wie die Stadt ist, diese Stadtmauer, dann sagt man, ja klar, die war unbesiegbar. Das war eine Stadtmauer, die hatte eine Länge von 24 Kilometern, das müssen wir uns vorstellen. Und die Mauer war immer 90 Meter hoch. Und die war so breit, dass 4 Kampfwagen, Streitwagen nebeneinander auf dieser Mauer fahren konnten. Übertragen auf heute, wenn es damals schon Autobahnen gegeben hätte, hätte man auf dieser Mauer eine Autobahn bauen können. Und diese Mauer war auch, wenn ein Belagerungszustand kam, und das war immer das Risiko überhaupt bei jeder Burg oder bei jeder Schloss oder wie auch immer, war das, dass dann eigentlich diese Burg genügend, die Stadt genügend Vorräte hatte, die hatte sogar eine Frischwasserzufuhr. Und deswegen, so ein bisschen aus Trotz, sagt Belzer, da feiere ich mal kräftig, ich will den mal den Persern, den Medern zeigen, wo der Hammer hängt, ich bin hier der Größte. Und dann geht das Fest so los und je weiter sein Alkoholspiegel steigt und der Höhepunkt dieses Festes kommt, da berichtet uns dann die Bibel Folgendes. Im Rausch ließ Belsasar die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vorgänger Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Alle sollten daraus trinken, er selbst, seine Gäste, seine Frauen und Nebenfrauen. Man brachte die geraubten Gefäße und alle tranken daraus. Dabei rühmten sie die babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Belsasar scheint nichts mehr heilig zu sein. Er lässt die geraubten Gefäße, die waren damals unter Nebukadnezar darüber gekommen, die waren nur für den Tempel bestimmt, goldene und silberne Gefäße, lässt die Vater Nebukadnezar irgendwo da eingelagert bei sich. Er lässt die holen und er benutzt die. Und es geht nicht darum, dass diese Gefäße besonders wertvoll sind von ihrem materiellen Wert, das waren die auch, sondern dass sie Gott heilig waren. Und da können wir uns fragen, was ist heilig? Heilig bedeutet, dass etwas allein für Gott ausgesondert ist. Und das bedeutet, wenn es Gott aussondert und für sich gebraucht, dann ist das unantastbar. Und weil diese Gefäße damals, als sie noch im Tempel waren und dort gebraucht wurden, oder die Bedeutung da war eine ganz andere. Das hieß also, diese Gefäße waren nur für den Tempel, für gewisse Dinge, für Riten, Opferriten gebraucht. Und das durfte nicht jeder da reingehen, sondern es ging darum, dass diese Gefäße nur für Priester vorbestimmt war, die sie vorher gereinigt haben. Also das war eine genaue Prozedur, die sie durchlaufen, bevor sie überhaupt diese Gefäße benutzen durften. Und es war undenkbar, dass eine x-beliebige Person reinkommt und sagt, auch heute, ich leih mir mal ein paar Gefäße aus, ich brauche die für meine Feier heute Abend. Das ging nicht. Es war sogar so, dass jeder, der nicht berechtigt war und hingegangen ist und sich hätte dieses Gefäß angefasst, hätte das Gefäß entheiligt und das wäre für ihn das Todesurteil gewesen. Und Belsasar, den interessiert das alles nicht. Er missachtet all diese Dinge. Er holt diese heiligen Gefäße und er behandelt die wie Pappbecher, die man nach einer Party irgendwann am Abend wegschmeißt. Jeder trinkt daraus, egal wer er ist und was er ist und wie sie sehen. Und dann ist das nicht genug. Er stößt dann und jubelt und feiert und krölt und was weiß ich, die ganze Menge mit in die 1000 Leute. Da geht's nicht nur, dass sie irgendwie den Gott Israels anjubeln. Nein, sie jubeln ihre Götter an, die babylonischen Götter. Mehr kann man Gott nicht lästern und mehr kann man auch nicht das, was Gott heilig ist, mit Füßen treten. Bleiben wir noch mal einen Moment bei dem Thema heilig. Wie ich eben sagte, ist das biblische Verständnis von heilig, dass Gott einen Gegenstand nimmt oder einen Menschen und er heiligt ihn. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, das geht nicht darum, dass es unbedingt ein Gold- oder ein Silbergefäß ist, in dem Fall war es. Und es kann sein, dass dieses Gold- und Silbergefäß vom materiellen Wert weniger wert war, als wenn man irgendwo ein anderes Gefäß aus Gold oder Silber hatte. Das, was den Wert dieses Gefäßes ausgemacht hat, war, dass Gott es heilig gemacht hat. Dass Gott gesagt hat, ich nehme dieses Gefäß und das ist jetzt heilig. Das ist für mich ausgesondert, für mich heilig und ich gebrauche es. Und dieser Gegenstand gehört dann allein Gott. Aber wie ich gesagt habe, kann nicht nur Gott Gegenstände heiligen, sondern er macht es genauso mit Menschen. Und diese Form der Heiligung bekommt für uns durch den Tod von Jesus Christus nochmal eine ganz tiefere und besondere Bedeutung. Wenn wir an Jesus Christus glauben, werden wir durch Jesus heilig. Du und ich, wir sind heilig, wenn wir Jesus Christus haben. Und die Heiligung geschieht nicht dadurch, dass der Papst uns heilig spricht. Das geschieht meistens erst nach dem Tod oder bei einer katholischen Kirche, sondern weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat und uns zu heiligen Menschen macht. Und das bedeutet, Gott macht uns heilig, er macht sich uns zu seinem Eigentum, er sondert uns aus für ihn, nur für ihn. Wir gehören dann alleine nur Gott. Und ich finde, wenn wir das mal bewusst uns machen, dass wir heilig sind, das ist etwas sehr Schönes und Befreiendes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so an dein eigenes Glaubensleben denkst. Ich kann es nur aus meiner eigenen Biografie erzählen. Ich weiß, es gab Momente, da habe ich gekämpft mit dem Glauben immer. Und zwar in der Form, ich habe jetzt in keiner großen Sünde gelebt oder so, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen haben müssen. Aber natürlich habe ich gesündigt, aber es war nicht so dieses. Und ich habe Gott ernsthaft folgen wollen. Es war mir wichtig, dass ich so lebe, wie Gott das möchte. Aber es war manchmal so krampfig. Es hat dann nicht geklappt und dann war immer, es war so alles so zäh und ich habe gedacht, diesem Gott kann ich ja nie was richtig machen. Das reicht nicht, was ich für Gott mache. Aber dann zu verstehen, zu begreifen, dass ich Gottes Eigentum bin, dass ich heilig geworden bin auf einen Schlag, dass ich sein Eigentum ist und mich nicht mehr loslässt. Und dass ich nichts mehr machen kann, mehr oder weniger machen, damit ich heiliger werde, sondern dass ich es einfach durch Christus bin, in dem Zustand, in einem heiligen Zustand lebe. Das war das Entscheidende. Und zu verstehen, was Jesus an dem letzten Atemzug am Kreuz noch sagt, wenn er sagt, es ist vollbracht. Das ist so entscheidend, dass er genauso sagen kann, du bist heilig. Und es geht noch weiter, auch zu begreifen, dass wenn wir Gottes Eigentum, sein heiliges Eigentum ist, sein Eigen sind, dass wir dann einen Schutz haben. Jeder, der uns jetzt angreift, und wenn es der Teufel ist, der greift nicht nur uns an, sondern er greift automatisch auch Gottes Eigentum an. Und Gott kann das überhaupt nicht leiden, wenn man etwas von ihm angreift, entheiligen will. Und deswegen schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, die Sätze, wir wissen, wer aus Gott geboren ist, also wer Kind Gottes geworden ist, wer an ihn glaubt. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er. Und der Böse tastet ihn nicht an. Der Teufel, der kann uns attackieren, der kann uns psychisch und körperlich angreifen, er kann uns zur Sünde verführen, er kann uns Angst einjagen, aber er ist niemals Herr über unser Leben. Er kann und darf uns nicht antasten. Und diese Aussage aus Johannes 5 hat mir persönlich in einer Phase, wo ich echt angegriffen wurde vom Teufel, sehr geholfen. Als ich das gelesen habe, fiel so die Angst von mir schlagartig ab. Und ich habe begriffen, nein, Jesu Blut hat mich geschützt. Ich bin Kind Gottes. Der kann mich rütteln und schüttelt, der Teufel, aber er kann mir letztendlich nicht die Seele nehmen. Er kann mich nicht nehmen. Und das gilt für uns, dass wir begreifen, wir sind als heilig geheiligt und wir sind so heilig, dass uns der Teufel, der Widersacher Gottes, nicht anfassen kann, nicht antasten kann. Belsasar, der verhält sich nicht nur respektlos gegen die jüdische Religion, sondern er heiligt die Gefäße Gottes. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er ehrt mit den Gefäßen die Götter Babylons. Und da geht es nicht um eine banale Sache, dass man sagt, ja, ich glaube an den Gott. Nein, er greift Gott persönlich an. Er hält sich ja selbst für Gott. Und er stellt sich über Gott. Und das ist ein Affront in einer massiven Form gegenüber Gott. Und jetzt können wir sagen, ja, der Belsasar, der wusste es ja nicht besser. Ja, was denn Babylonien, was hat er denn da mit dem jüdischen Gott zu tun? Können wir ja verzeihen, was er da gemacht haben. Aber der weiß ganz genau, was er tut. Das ist ja nicht so, dass der in irgendwie weit weg von Babylon aufgewachsen ist, am Königshof aufgewachsen. Und es ist doch logisch, dass Nebukadnezar, wenn ihr euch an das letzte Kapitel 4 erinnert, wie er Gott lobt und wie er ausruft, dass alle diesen Gott anbeten sollen, dass er das nicht geschnallt hat, was da abgelaufen ist, was für ein König das war. Der wusste genau, was er tut, wer dieser Gott ist, aber es hat ihn nicht interessiert. Besseren Wissens hat er sich über diesen Gott gestellt und hat gelästert. In der Bibel gibt es ein Wort oder einen Satz, der sehr entscheidend ist, wenn es um dieses gotteslästerliche Verhalten geht. Und das ist ein sehr hartes Wort. Das steht in Sprüche 29. Da heißt es, wer oft ermahnt wird und trotzdem eigensinnig bleibt, der findet plötzlich ein schreckliches Ende, ohne jede Hoffnung auf Rettung. Es ist eine Tatsache, wir dürfen Gott nicht unterschätzen. Wenn wir Gott lästern, wenn wir uns über ihn lustig machen, dann wird Gott irgendwann in unserem Leben auch handeln. Und er wird spätestens bei unserem Tod dann Gericht halten. Es ist so der Moment, wo Gott sagt, jetzt ist das Maß voll. Wann das voll ist, kann ich nicht beurteilen, aber Gott beurteilt das. Und bei Belsasar erleben wir gerade einen dieser Gerichtsmomente. Gott lässt da auf einmal eine Hand an dieser Wand auftauchen aus dem Nichts und die schreibt so ein paar Worte an die Wand. Und der Belsasar, der sieht das und der ist auf einem Schlag stocknüchtern. Der hat Todesängste. Aber es geht nicht nur ihm darum, was ihn Angst einjagt, ist nicht nur diese freischwebende Hand, die ist schon schaurig genug. Und dass er diese Schrift nicht entziffern kann, das ist auch schon schlimm, sondern es ist noch weit mehr, was da abläuft bei ihm. Es geht darum, dass er nicht begreift, dass er in dem Moment begreift, dass er es nun mit dem bekommt, mit dem er sich angelegt hat. Den er total unterschätzt hat und über den er sich gerade noch so lustig gemacht hat. Er bekommt es mit dem heiligen, gerechten und teilweise zornigen Gott jetzt zu tun. Und dann hat er Panik. Und voller Panik holt er dann seine Geistesbestörer und die Sterndeuter und die Magier seines Reiches. Doch die können ihn, genau wie bei Nebukadnezar damals, bei der Deutung, die er da deuten sollte, der Daniel damals deuten soll, eben nichts deuten. Die können das nicht. Sie haben nicht den Geist Gottes zu erkennen, was steht da an der Schrift. Die haben nicht den Heiligen Geist. Und wir fragen uns ja, wo ist denn Daniel? Wo ist Daniel? Das liegt daran, dass sein Vater schon, und der war 17 Jahre an der Macht, schon davor sein Vater ihn eigentlich so den Daniel total ausrangiert hat. Der hat nicht mehr daran gedacht. Obwohl Nebukadnezar ihn zu dem wichtigsten Berater seines Reiches gemacht hatte, 43 Jahre lang spielte da keine Rolle. Und es ist klar, das ist logisch, wenn es irgendwie so einen Regierungswechsel gibt, das hören wir in der Politik ja auch immer wieder, dass manche Berater dann ausgewechselt werden, ist logisch. Aber eine Kapazität wie Daniel einfach abzusetzen, das ist ein unverzeihlicher Fehler, der sich dann auch rächt. Und die Einzige, wer noch sich an Daniel erinnert, ist dann die Mutter von Belsasar. Und die sagt, da gab es doch damals den Daniel, ja, der hat deinem Großvater da geholfen. Und dann lässt Belsasar Daniel sofort kommen und dann verspricht er ihm große Geschenke und du kriegst eine super Machtposition. Und irgendwie wirkt das ziemlich hilflos, so verzweifelt und auch lächerlich. Denn Daniel, der ist nicht bestechlich. Der wird nicht deuten, weil er da irgendwie eine tolle Position bekommt. Er weiß nämlich genau, was diese Schrift, die wir da gesehen haben, wird sofort gewusst haben, was bedeutet das. Und er weiß, was nützen mir die ganzen Geschenke, wenn 2-3 Stunden später der Mann da tot ist? Was nützt mir meine Machtposition? Was sucht mir meine Geschenke? Aber auch so, wenn Daniel weiter oder der König weiter am Leben gelassen wird, Daniel hätte gar kein Interesse gehabt, überhaupt noch weiter diesen zu dienen. Daniel ist mittlerweile 81 Jahre alt und er ist weise genug, dass er weiß, was Macht und Ansehen und Geld überhaupt bedeuten. Und das ist eine Weisheit, wo ich manchmal denke, manchmal, wenn ich mir so rumschaue, die Politiker und die Herrscher dieser Welt, die das Gefühl haben, sie leben ewig und sie haben immer was zu tun, die haben das nicht begriffen, was Daniel begriffen hat. Und dazu kommt noch bei Daniel, dass ihm Gottes Heiligkeit wichtig ist. Das ist ihm nicht egal, wie jemand mit seinem Gott und den Dingen, die Gott heilig sind, umgeht. Und er distanziert sich eigentlich von diesem Mann. Er ist ja ziemlich schroff, was er sagt. Das ist schon heftig. Also das, was er sagt, wäre schon Todesurteil. Kannst deine Sachen behalten, kannst jemand anderen schenken. Aber Daniel ist das egal. Er findet es widerlich. Es stößt ihn ab. Was Gott heilig ist, ist ihm auch heilig. Und da kann er nicht mit umgehen, Daniel. Und dann sagt Daniel Belsasar sehr deutlich, was eigentlich sein Vergehen ist und warum Gott ihn jetzt richten wird. Da sagt er, aber du Belsasar hast daraus nichts gelernt, obwohl du alles wusstest. Du bist genauso überheblich wie Nebukadnezar. Du hast dich über den Herrn des Himmels gestellt und dir die heiligen Gefäße holen lassen und daraus getrunken und Loblieder auf deine Götter angestimmt. Dabei können diese Götzen weder sehen noch hören. Sie begreifen nichts, weil sie aus Silber und Gold, aus Bronze und Eisen, aus Holz und Stein gemacht sind. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren. Deshalb ließ er die Hand erscheinen und diese Worte an die Wand schreiben. Daniel zieht einen Vergleich zwischen Belsasar und Nebukadnezar. Und er sagt, beide, du und dein Großvater, ihr wart beide stolz und selbstgerecht. Aber der Unterschied zwischen deinem Großvater und dir ist ein ganz wesentlicher. Dein Großvater hat erkannt, wie er ist. Und er hat sich gedemütigt. Er hat das angenommen, die Strafe angenommen, die Gott ihm gegeben hat. Und er hat sich dann gedemütigt und aus seinen Fehlern gelernt. Aber du hast nicht gelernt aus den Fehlern deines Vaters. Und dein Stolz, der bringt dich jetzt zum Fall. Um was es hier geht, ist im Grunde, was dem Belsasser nötig ist, ist Demut. Und es ist spannend, wenn wir uns mal so Gedanken machen über Demut. Ich weiß nicht, was ihr unter Demut versteht. Aber die Herausforderung ist, dass in unserem herkömmlichen Sprachgebrauch das Wort Demut in der Art verwandt wird, dass wir sagen, den demütige ich mal. Und dann meinen wir damit so ein bisschen, den machen wir jetzt mal fertig, den machen wir klein und wir unterwerfen ihn sogar. Das ist so Demut, machen jemanden gleich kaputt. Oder wenn wir selbst gedemütigt uns fühlen, sagen wir, oh, da hat uns jemand kaputt gemacht, der hat uns wertlos gemacht oder andere Dinge. Das verstehen wir langläufig unter Demut. Aber das hat mit dem biblischen Verständnis von Demut überhaupt 0,0 zu tun. Und das müssen wir erkennen. Wir müssen verstehen, was sagt die Bibel über Demut und das nicht gleich vergleichen mit der Demut, die wir hier haben. Was versteht die Bibel unter Demut? Und da gibt es drei Dinge, die erstmal wichtig sind und die führe ich nachher noch ein bisschen weiter aus. Es geht zum Ersten, dass wir erkennen, wer ist Gott? Und die zweite Erkenntnis, die wir brauchen, sind, wer bin ich? Und das Dritte ist, dass diese beiden zusammenkommen und uns fragen, was bedeutet das jetzt für uns? Wer ist Gott? Wer bin ich? Und wie kommt dieses beide eigentlich zusammen? Daniel macht das so ein bisschen ansatzweise deutlich, wenn er Gott als keinen toten Gott beschreibt, sondern als einen heiligen, lebendigen Gott. Ein Gott, der uns sieht, hört und wissen will, wie es uns geht. Und dieser Gott ist an uns interessiert und er liebt uns. Und er bestimmt letztendlich unser Leben, denn er hält unser ganzes Leben in seiner Hand und legt unsere Schritte. Das ist so ansatzweise ein Verständnis von Demut, aber wir gehen noch mal ein bisschen tiefer ein. Was heißt Demut? Wenn wir uns demütigen, dann verstehen wir, sagen wir ein Ja zu dem heiligen und lebendigen Gott. Heilig, gerecht und anbetungswürdigen Gott. Das ist die eine Wahrheit, die wir haben. Das ist der heilige Gott. Und das Zweite, zu erkennen, wer sind wir? Und das sind auf der einen Seite wir, die wir geschaffene Wesen von Gott sind, die Gott liebt. Wir sind ein Geschenk des Himmels. Wir müssen immer wieder Ja sagen zu uns selbst. Aber das ist auch diese andere Seite von uns, dass wir sagen, wir sind nicht heilig. Wir sind Sünder. Wir haben es überhaupt nicht verdient, das passt nicht zusammen, dieser heilige Gott und wir, das ist wie Wasser und Feuer und Wasser, das ist wie Dunkelheit und Licht, es passt nicht zusammen, sie ergänzen sich nicht gegenseitig. Und dann kommt das Entscheidende zusammen und da kann man das Kreuz in der Mitte, da kommt Christus. Das Kreuz, das verbindet, Jesus verbindet uns mit dem heiligen Gott. Er macht uns so heilig, wie ich es gesagt habe, damit wir mit dem heiligen Gott zusammen leben können. Und das führt dann dazu, dass wir unser Leben ausrichten nach Gott. Wenn wir begriffen haben, was Demut wirklich ist, dann ist Demut nicht mehr eine Strafe für uns oder ein Züchtigungsmittel Gottes, sondern es ist ein deutliches Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Es ist ein Liebeswort, Demut. Balthasar will sich nicht vor Gott demütigen. Er weiß von Gott, er weiß, dass das ein heiliger Gott ist, aber er akzeptiert ihn nicht. Er sagt, mein Leben ist mir wichtig, das ist mir egal, was dieser Gott sagt. Ich bin heilig und ich bin perfekt und ich will schon gar nichts mit dem zu tun haben. Und das ist die Folge, die jetzt kommt. Er wird Gottes Gericht erleben. Und da heißt es dann, Mene, Mene, Tekel, Upasin, gezählt, gewogen und geteilt. Gezählt bedeutet, die Tage deiner Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihnen ein Ende. Gewogen heißt, Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Die Schrift besteht im Grunde nur aus drei Worten. Das erste Wort Mene ist eine Wiederholung, bedeutet aber dasselbe. Und wir können jetzt tiefer in diese Bedeutung einsteigen. Ich habe das auch gemacht in Texten, aber das ist überhaupt nicht nötig. Weil im Grunde ist Daniels Auslegung ziemlich klar. Sie beinhaltet nämlich zwei Aussagen. Die erste ist, dass das babylonische Reich dem Untergang geweiht ist. Die Meder und Perser, die jetzt schon vor der Haustür stehen, die werden gleich das Reich annehmen. Es ist Gericht Gottes. Das Reich wird zugrunde gehen. Und damit erfüllt sich auch das, was Nebukadnezar damals im Traum von Gott diesen Traum hatte und geträumt hat. Da ging es ja um dieses Statue und da war oben der Kopf aus Gold. Das war das babylonische Reich. Und dann kam, und das war das anschließende Reich, der Oberkörper, der aus Silber war mit Armen und zwei Armen. Und genau dieses Reich aus Medern und Persern kommt jetzt, das steht vor der Tür. Wir sehen hier, und das ist mal ein interessanter Gedanke, dass Gott plant, wie Gott plant und handelt. Manchmal denken wir, dass Gott so, wenn er was macht, so einen festen, zeitlich fixierten Plan hat. Und dann zieht er stur durch, egal was kommt. Gott hat zwar einen festen und einen Plan, den er durchzieht, aber wann seine Prophezeiungen in Erfüllung gehen, das ist nicht immer fix. Wenn Belsasar sich vor Gott gedemütigt hätte, dann hätte dieses Reich Babylons noch länger gehalten. Er hätte an der Macht bleiben können. Und das Gleiche gilt auch, wenn es um die Wiederkunft von Jesus geht. Jesus wird wiederkommen, das ist hundertprozentig sicher, aber wann es sein wird, das ist nicht klar. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mal bewusst gemacht habt, wenn wir das Vater unser beten, was beten wir? Dein Reich komme. Das ist eine Bitte, die wir an Gott stellen. Gott, lass dein Reich kommen. Lass Christus wiederkommen. Und wenn wir beten, beten wir darum, dass Gott Jesus früher wiederkommen lässt, als er vielleicht geplant hat. Und das ist für uns wichtig. Wenn wir beten, tun wir eigentlich das Wiederkommen Jesus wieder stärker noch Gott bitten darum. Also die erste Aussage ist das Gericht über das babylonische Reich. Und die zweite Aussage ist das Gericht über die Person Belsasar. Belsasar wird von Gott, so heißt es, für zu leicht empfunden. Seine Persönlichkeit bringt auf der göttlichen Waage nicht das Gewicht auf, das es eigentlich aufbringen müsste. Und weil sein moralischer und geistlicher Charakter nicht mit Gottes Maßstab übereinstimmt, wird er verworfen. Er akzeptiert den heiligen Gott nicht, er sieht nicht seine Unheiligkeit und das juckt ihn alles nicht. Und trotz der Geschenke und der Position, die Belsasar Daniel dann unbedingt aufs Auge drückt, demütigt sich der Mann kein bisschen. Er hätte doch in diesem Moment noch sagen, Gott, Daniel, was muss ich tun, um diesem Gericht zu entziehen? Nein, das fragt er nicht. Er versucht dann dem noch das zu geben, um irgendwie an der Macht zu bleiben. Und dann trifft Gottes Gericht ihn, indem er wenige Stunden später umgebracht wird. Und das Interessante, man kann diesen Todestag ziemlich genau datieren. Das war der 12. Oktober 539 vor Christus. Denn an diesem Tag ist das babylonische Reich von den Medern und Persern unter die Führung von Kyros besiegt worden. Und diese Geschichte, die ist für uns eine Aufforderung auch an uns, dass wir uns nicht wie der Belsasar verhalten, sondern den heiligen Gott ernst nehmen. Weil er uns liebt, hat er seinen Sohn für uns sterben lassen. Durch Jesus' Tod sind wir erlöst, wir sind heilig, wir sind gerecht gemacht worden. Wir brauchen nichts mehr zu tun, damit wir mehr heilig werden. Und es ist die Voraussetzung, dass er uns geheiligt hat, überhaupt erst die Voraussetzung, dass wir jetzt für ihn heilig leben können. Wenn er uns nicht heilig gemacht hätte, könnten wir es gar nicht machen. Und deswegen ist diese Heiligung gleichzeitig so der Auftrag, leb auch heilig, lebe mit mir. Und der Paulus bringt das so sehr schön noch zum Ausdruck im Galaterbrief, wenn er sagt, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich bestimme mein Leben, sondern Christus bestimmt mein Leben in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und wir können noch ergänzen, der mich heilig gemacht hat. Gott ist heilig. Wir sind durch Christus heilig und wir dürfen mit Christus jetzt heilig leben. Amen.